Ja, es gab oft im September, Oktober starke Regenfälle. Aber das war kein Regen mehr. Das waren ja wirklich einfach nur Wassermengen. Das konnte keiner in dem Ausmaß erahnen. Und da kann sich auch keiner drauf vorbereiten. Und da hilft auch eine Mauer nicht. Das ist das Schlimme. Also da hilft es auch nicht, irgendwie stabiler zu bauen. Man kennt ja die Bilder, die Autos, die einfach mitgerissen wurden. In Valencia war es ja mit am schlimmsten. Wer soll denn so stabil bauen, dass das gehalten wird? Das ist nicht möglich.
Es ist eine Umweltkatastrophe. Wir dürfen es hier nicht vergessen. Und viele Menschen und Tiere mussten sehr viel Leid ertragen und haben Schreckliches erlebt, Verluste erlitten. Viele Tierretter haben ihre Existenzen verloren, ja, auch privat. Und das berührt mich natürlich weiterhin zutiefst und daher wird auch unsere Solidarität als Verein nicht schwinden.
Jassi, komm.
Das sind Jaspers Abenteuer. Mein Name ist Christoph Richter und ich erzähle hier vom Leben mit einem Galgo. Hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Als im Oktober 2024 heftige Unwetter über Spanien hinweggezogen sind, habe ich eine Kurzfolge dazu gemacht. Damals war mir aber schon klar, dass ich tiefgreifender auf diese Naturkatastrophe eingehen werde. Ich habe mit Menschen gesprochen, die zu der Zeit selbst in Spanien waren oder kurz danach hingefahren sind. Zum Beispiel mit Gugu vom Tierschutz Spanien. Sie ist am Tag des Unwetters gerade in Spanien angekommen und selbst in massive Regenfälle auf der Autobahn geraten. Sie hat davon schwimmende Autos gesehen, LKWs, die PKWs unter meterhohen Wasserfontänen begruben und den Kombi ihres Mannes, in den massiv Wasser eingedrungen ist. Nina vom Wegrennen e.V. war Ende November in der Nähe von Sevilla und hat zusammen mit Rafa von Martinez en la Calle Hilfsgüter nach Malaga gefahren. Tina vom Windhund-Netzwerk hat von spanischen Freunden von der Katastrophe erfahren und schlimme Videos auf ihr Handy geschickt bekommen. Sie hat sich umgehend hingesetzt und eine Soforthilfe auf die Beine gestellt. Wenige Wochen später war sie dann selbst vor Ort. In dieser Folge hört ihr das Gespräch mit Nina vom 27. Dezember 2024. Sie schildert ihre Eindrücke von ihrer Reise im November. Mit Tina habe ich im März 2025 darüber gesprochen, wie die Soforthilfe aussah, was sie vor Ort tun konnte und wie sie die aktuelle Situation einschätzt. Dana ist eine Jahrhundertkatastrophe und Spanien wird mit der Bewältigung noch viele Jahre zu tun haben. Was ist Dana überhaupt? Das Wetterphänomen mit übermäßig starken Regenfällen, Sturzfluten und Überschwemmungen ist in Spanien nicht unbekannt. Es heißt La Gota Fría, was man mit Kaltlufttropfen übersetzen kann. Dabei handelt es sich um ein höhentief isolierter Tropfen sehr kalter Polarluft in 5 bis 10 Kilometern Höhe. Das Phänomen wird auch Dana genannt und steht für Depresión aislada en niveles altos, isoliertes Tief in hohen Schichten. Nina hatte geplant, im November nach Spanien zu Rafael Agudo und Martinez en la Calle zu fahren. Durch Dana hat sie ihren Aufenthalt etwas umgeplant und auch zu einem Hilfseinsatz machen können. Ende Dezember 2024 konnten wir darüber sprechen. Ninas Schilderungen beziehen sich auf die Situation vor Ort ungefähr 3 bis 4 Wochen nach Dana. Zu dem Zeitpunkt war es noch nicht möglich, als Privatperson aus dem Ausland in den betroffenen Regionen direkt zu helfen oder mit anzupacken. Der Zugang zu den Katastrophengebieten wurde noch vom Militär geregelt. Was hattet ihr euch vorgenommen?
Das hatte ich mit Rafa im Vorfeld klar gemacht, dass wir nochmal einen großen Lieferwagen organisieren und fast 2.500 Kilo Futter nach Malaga fahren. Nach Valencia und Barcelona? Ja. Ist man ja so als Privatmensch gar nicht mehr reingekommen. Also das wird alles vom Militär quasi gehandhabt und geleitet, dass die Spanier quasi über verschiedene Stützpunkte arbeiten. die sich zur Verfügung stellen, um Versorgungshilfe zu leisten, sprich die Futter bieten, die Deckenhandtücherversorgung für Tiere bieten, wo die betroffenen Tierschutzvereine und die ganzen Organisationen eben hinfahren können und sich holen, was sie benötigen. Weil das Hauptproblem ist ja eigentlich, dass die ganzen kleinen Auffangstationen, Tierschutzvereine und so weiter ja gar keine Lagermöglichkeiten mehr haben. Das ist ja das größte Problem eigentlich. Also wenn sie überhaupt noch die Möglichkeit haben, die Tiere unterzubringen, trocken unterzubringen und ausbruchssicher unterzubringen, haben sie halt keine Lagerplätze mehr. Und da ist es dann so gesteuert, dass eben auch von Militär gesteuert wird, wer was für Futterrationen auch bekommt.
Das heißt, du hast mit Rafa so eine zentrale Sammelstelle angefahren und habt dort eure Spenden abgeladen sozusagen.
Genau. Ja. Die haben ihre eigenen Futterreserven eingeladen und haben das in die betroffenen Regionen gefahren, weil es nötig war. So ist Rafa oder so sind Mastins in Lakaie. Die helfen halt auch, wo es nötig ist, solange sie es können. Er hat natürlich dann auch im Zuge dessen mit Betroffenen gesprochen, auch als wir in Malaga waren, haben wir ja viel geredet. Aber dadurch, dass Sevilla wirklich glimpflich davongekommen ist, ist es ja wie überall, wenn man es nicht selbst erlebt hat, kann man es schwer nachvollziehen. Man kann nur helfen, man kann versuchen zu helfen, wo man eben kann. Aber ich glaube, dieses sich in diese Menschen und Tiere reinversetzen, ist schwer möglich. Und die bleiben halt dran. Also es wird im Land weiter geholfen. Das ist ganz klar. Das merkt man an allen Ecken und Enden. Also das war schon auch überall Gesprächsthema, dass da Hilfe weiterläuft. Aber das Land wird das alleine nicht schaffen.
Das klingt auch danach, als wären das langfristige Probleme, ne? Dass eben die Tierheime, die betroffen waren, so stark geschädigt wurden, dass die Lagerräume, teilweise Zwinger, auch überhaupt Zwingeranlagen neu aufbauen müssen.
Ja, absolut. Also die Stationen, die extremst beschädigt sind oder so beschädigt sind, dass alles wieder neu aufgebaut werden muss, die sind auf langfristige Hilfe angewiesen. Das geht gar nicht anders. Also auch die Auffangstation oder der Stützpunkt, den wir angefahren haben für die Futterlagerung, ist ja selbst ein großes Tierheim mit 6000 Quadratmeter hat die Kam, glaube ich. Und die haben auch teilweise eben Tiere aufgenommen, bis die Station entweder wieder selbst sich kümmern kann oder halt auch nicht. Also es gibt auch viele Orgas, die so zerstört sind, dass ein Wiederaufbau nicht machbar ist.
Das heißt, die gibt's dann einfach nicht mehr als Hilfsorganisation.
Genau. Die sind komplett, im wahrsten Sinne des Wortes, verschüttet oder ja überschwemmt worden.
Ja.
Was immer unterschätzt wird bei so starken Regenfällen, ist ja nicht nur das Wasser, sondern es ist der ganze Schlamm, der ganze Dreck, die ganzen Rohre, die auch zerstört werden, die ja dann alles über das Land wegfegen. Das ist ja einfach giftig, was da durch das Land fließt. Und das wird unterschätzt. Es ist halt nicht einfach nur Regenwasser. Es ist nicht einfach eine Flut, die dann wieder weg ist, sondern die hinterlässt halt einfach einen Krater an Giftmüll, kann man fast sagen, ja.
Dem sich die Leute natürlich auch ausgesetzt haben, indem sie da selbst gereinigt haben und
ja. Auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich mit Betroffenen selbst jetzt gar nicht sprechen können, sondern dann nur eben ein paar Tage später, Wochen später Bilder und Danksagungen von den verschiedenen Stationen bekommen, die eben sich dann die Futterrationen auch geholt haben. Und die haben mir Bilder und Videos geschickt. Und das ist einfach unglaublich, dass da so viel auch wieder aufgebaut wird, ist Wahnsinn. Also, dass man da nicht direkt verzweifelt und sagt, ich kann nicht mehr, das wird nicht mehr möglich sein, da überhaupt wieder was aufzubauen. Aber die Leute, die bleiben dran und man muss sagen, da ist auch wirklich eine Einheit in dem Land, das merkt man schon. Also die Hilfen vor Ort, es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt funktioniert es eben sehr gut. Von der Bevölkerung selbst, aber halt natürlich auch aus dem Ausland. Viele, viele Freiwillige, die in die direkten Flutgebiete auch fahren und dort helfen, beim Wiederaufbau helfen. Aber das wird Jahre, Jahrzehnte dauern, bis da mal wieder alles so steht wie vorher, wenn überhaupt. Man darf ja natürlich die Menschen nicht vergessen, die auch alles verloren haben, die selbst ja nichts mehr haben, um irgendwie weitermachen zu können. Und auch Nutztiere darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Die haben ja gar keine Fürsprecher, die werden ja überhaupt nicht erwähnt.
Die akute Phase ist vorbei. Das lässt in der Aufmerksamkeit natürlich nach, ist ja logisch.
Ja.
Aber dass man eben ins Bewusstsein immer wieder ruft, dass dieser Aufbau Jahre dauern wird, bis das einigermaßen dieses Netzwerk wieder funktioniert, ne?
Ja, und dass auch hier wieder einmal wichtig ist, also ja, ich kann es ja immer nur wieder sagen, für mich ist Tierschutz nicht von Grenzen umgeben. Das ist für mich kein Argument. Und wenn man jetzt hier nach Deutschland schaut, in die Eifel, der Wiederaufbau geht auch sehr, sehr schleppend und dauert auch jetzt schon Jahre.
Vom Ahrtal sprichst du,
ne? Ja, ich spreche gerade vom Ahrtal. Da war ich ja selbst auch vor Ort und daher weiß ich ja auch, was da die Langzeitschäden auch mit dem Land gemacht haben. Also wirklich Boden kontaminiert, wo nichts mehr wächst, wo nichts mehr gebaut werden kann, nichts mehr angepflanzt werden kann. Und das wird halt in Spanien ja nicht anders sein. Und das ist schon eine Katastrophe von einem Ausmaß, was man sich einfach nicht vorstellen kann. Ich bin tatsächlich froh, dass ich nicht direkt auch hingefahren bin, weil mich die Bilder vom Ahrtal schon selbst, also als ich hier in Deutschland im Ahrtal war, die haben mich schon verfolgt. Das ist ein Unterschied, ob man das sieht, live sieht oder ob man Bilder und Videos sieht und die machen einen ja schon fertig.
Ja, absolut. Diese unmittelbaren Schäden durch diese Naturgewalt des Wassers ist ja das eine, ne?
Ja.
Was du direkt siehst und was diese Zerstörung verursacht, aber was eben über Monate im Nachhinein noch an Schäden nachkommt, nicht nur sichtbar wird, sondern wirklich auch sich noch entwickelt daraus.
Ja.
Echt Wahnsinn.
Auch gesundheitliche Schäden der Bevölkerung, die erst mal Jahre später auftreten können, das darf man alles nicht unterschätzen. Und was ja mit Sicherheit nicht vergleichbar ist, es war in Deutschland schon extrem schlecht, was an Geldern gezahlt wurde von Versicherungsfällen. Und die Spanier haben diese Art Bürokratie, glaube ich, gar nicht. Die haben dieses Auffangbecken ja gar nicht. Das heißt, Langzeitschäden und alles, was mitkommt, das müssen die alles selbst tragen. Und das ist ja, ja, unvorstellbar. Wie gesagt, nur die Bilder im Kopf, die haben schon gereicht. Darum war es mir ganz recht, dass ich nicht eben ins Land direkt fahren konnte, wo eben die Zerstörung auch so groß war. Mein Malaga hat es ja wirklich auch schlimm getroffen. Also, ja.
Ja, das ist absolut verständlich. Was würdest du Menschen sagen aus Deutschland, die unbedingt helfen wollen, aber nicht wissen, wie?
Gut informieren und Geld spenden. Also nicht einfach irgendwie Geld raushauen, weil jemand die Hand aufhält, sondern schon da auch hinten dran sein, dass man Vertrauen zu derjenigen Organisation hat. Macht euch schlau. Es gibt viele Tierschutzorganisationen, die sehr, sehr seriös sind und an die man sich wenden kann, die auch einem weiterhelfen, wo die Gelder hinfließen oder wo man gut hinspenden kann. Weil das ist wichtig. Schwarze Schafe gibt's überall. Gerade in solchen Situationen, wo es einem Land katastrophal schlecht geht, gibt's halt die Idioten und die damit Geld machen. Die gibt's halt überall.
Ja.
Und da sollte man natürlich schauen, dass man nicht an solche Organisationen gerät.
Das war Nina vom Verein Wegrennen e.V. zum Stand Ende November 2024. Am 1. März 2025 habe ich dann mit Tina vom Verein Windhundnetzwerk e.V. gesprochen. Dana liegt jetzt schon 4 Monate zurück. Inzwischen haben Aufräumarbeiten stattgefunden, sind viele LKWs mit Hilfslieferungen angekommen und hat an manchen Punkten der Wiederaufbau begonnen. Für private HelferInnen aus dem Ausland ist es auch wieder möglich, vor Ort zu helfen. Wie hast du von den schweren Unwettern in Spanien erfahren und wie war deine Reaktion darauf?
Ja, ich muss ehrlich sagen, es ist nach so vielen Monaten immer noch sehr, sehr emotional, wenn man an Ende Oktober 2024 an die Katastrophe denkt. Ich habe über WhatsApp in den ersten Stunden der Flutkatastrophe Nachrichten von Freunden aus Spanien bekommen, die schon dramatisch waren und die mir erzählten, dass es Sturzfluten gibt und innerhalb von weniger Stunden es zu massiven Überschwemmungen gekommen ist und dass Straßen überflutet sind und Flüsse ganze Landstriche zerstören und auch alles mit sich reißen, Häuser, Teile von Tierheimen, ganze Tierheime. Jede Nachricht war wirklich ein Albtraum. Und das erste Bild, was ich erhielt, war ein brauner Strom aus Autos und Geröll, der an einer Straße vorbeizog und alles mit sich riss. Das Bild wurde gemacht von einem Dach eines LKWs, wo sich die Menschen drauf gerettet haben. Und so gingen die Notrufe weiter. Und ich stand erstmal unter Schock und war total hilflos. Und dann habe ich mir sofort Sorgen um viele gemacht und die habe ich probiert, telefonisch zu erreichen, um zu wissen, ist das bei euch auch? Wo ist das? Dann kamen erstmal so langsam im Fernsehen die ersten Katastrophenmeldungen, dass eben tausende Menschen betroffen sind von dieser Umweltkatastrophe und auf Rettung warten, die sich probiert haben, in obere Stockwerke zu flüchten oder aus diesen Gebieten. Aber viele hat es eiskalt erwischt. Auch auf den Straßen und im Stundentakt hast du in den sozialen Netzwerken und den Medien eben eine Meldung nach der anderen bekommen. Und da war schon klar, dass Wasser und kniehoher Schlamm ja hochstanden und dass weite Landstriche von der Außenwelt abgeschnitten sind. Sie hatten keinen Strom. Aus den Tiervereinen und Tierstationen, denen ihre Futtervorräte, ihre Ressourcen, alles ist in diesem Schlamm oder durch die Wassermassen mitgerissen worden oder in dem Schlamm versunken. Sie haben um das Überleben ihrer Tiere gekämpft. Und ich habe dann auch in den darauffolgenden 2-3 Tagen doch dann viele Freunde erreichen können. Sie haben dann gesagt, sie sind mit dem Schrecken davon gekommen. Manche bezahlten aber auch mit ihrem Leben, um Tiere zu retten. Und es ist wirklich traumatisierend. Es ist auch für die Tiere traumatisierend. Für die war das natürlich auch mit diesem ganzen Geröll und dem Lärm und ja, eine furchtbar stressreiche Situation. Dann wird alles zerstört. Viele Tiere konnten flüchten, wenn sie aus ihren Zwingern rauskamen. Und trotzdem die Bilder. Ich musste an die tausenden Kettenhunde denken. Die Hunde in den Verschlägen und Bunkern und auch in den Tötungsstationen, was wir ja kennen in der Jagdindustrie. In Spanien, die Kettenhunde, die keine Chance hatten aufs Überleben, wie das Wasser kam, ja. Und dann, was auch so tief mich erschüttert hat, dass die Medien dann die Rettungshunde gezeigt haben, die die vermissten Menschen suchen. Gerade die Rettungshunde, die jetzt für uns alle die Helden sind in Katastrophen, dass die vermisste Menschen suchen in diesen Katastrophengebieten, sind vom spanischen Tierschutzgesetz ausgeschlossen. Genau wie die Jagd- und Diensthunde. Und darüber wurde ja kaum berichtet. Heute noch, ich weiß, damals habe ich unendlich viel geweint, aber doch heute habe ich immer noch dieses Gefühl von Verzweiflung und Trauer in mir, was mich jetzt gerade auch wieder packt.
Für dich war bestimmt sofort, als du die Nachricht gehört hast oder die Bilder auch gesehen hast, klar, dass du mit deinem Verein Wind und Netzwerk Soforthilfe leisten möchtest. Wie habt ihr über euren Verein Hilfe organisiert und weitergeleitet?
Ja, also mir war das klar, sofort, wir müssen helfen. Ich startete umgehend eine Soforthilfenspendenaktion, habe mir überlegt, wie mache ich das? Das geht nur über die sozialen Medien, Rundschreiben, WhatsApp, alles, was so zur Verfügung steht, habe ich genutzt, um Menschen über diese Katastrophe Drana zu informieren. Ich habe mich ans Telefon tagelang gesetzt. Ich telefonierte rund um die Uhr und bat Firmen, Organisationen um Solidarität für die betroffenen Tierheime in Spanien. Das ist etwas, woran ich ganz fest glaube, dass jeder Mensch helfen will. Insbesondere bei solch einer Umweltkatastrophe. Darum habe ich auch jeden angerufen. Ich habe überhaupt nicht unterschieden, weil ich gesagt habe, wenn das einen Menschen nicht erreicht, ja, was dann? Und mir war sofort klar, das sind große Herausforderungen. Und die, die überlebt haben, dann mit Futter, Wasser, Medikamente, Hilfsgütern zu versorgen, weil es war ja alles weg. Ja, und zum damaligen Zeitpunkt muss man auch verstehen, in den Katastrophengebieten war ja eine Verwüstung. Da erstmal einen Hilfstransport, was sehr zeitintensiv ist, auf die Beine zu stellen, kam überhaupt nicht in Frage. Deswegen diese Soforthilfe, weil Geld sammeln und sich mit nicht betroffenen Tierfreunden, Tierschützern zu vereinen, das war jetzt dann für mich das Allerentscheidendste, gerade auch noch im Hinblick, wenn man es vielleicht der ein oder andere hat es noch in Erinnerung, dass es ziemlich lange gedauert hat, dass da wirklich Hilfe von der Regierung kam, von der Politik. Ich kann nur sagen, die Hilfsbereitschaft war riesig. Egal, wer mich am Telefon hatte, wer ein Schreiben bekommen hat, ständig kamen Meldungen. Nicht nur hier aus Deutschland, sondern auch in Spanien wuchs in kürzester Zeit innerhalb von Stunden eine überwältigende Hilfsbereitschaft. Und wer es noch nicht wusste und davon gehört hat, der wollte auch wirklich helfen. Und hier kam wirklich unser Netzwerk, unsere Vereinsarbeit zu Nutze. Es war schnell möglich, außerhalb der Katastrophengebiete Menschen zu finden, die auch schnell helfen wollten. Da waren sich alle Tierschützer einig und die Unterstützung der Spanier vor Ort war sowieso umwerfend und selbstlos. Und diese Soforthilfe hat eigentlich alles gesprengt, was ich mir jemals erhofft habe. Muss ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen, also wir reden hier von fast 13.000 Euro, die in kürzester Zeit bei uns eingegangen sind. In den schlimmsten Stunden, ersten Tage der Flutkatastrophe konnten mir maßgeblich viele Tierleben retten, weil sie haben das Geld für Wasser gebraucht, für Futter und Medikamente. Und ich kann nur sagen, die Freunde im spanischen Tierschutz, sie waren sprachlos und sie waren überwältigt von dieser gigantischen Solidarität. Und mit dem Geld haben wir dann die Soforthilfe 1:1 direkt weitergeleitet. Das war zum Beispiel Protectora Mudibran, da haben wir auch mit Pfotenhilfe Andalusien zusammengearbeitet, Sospo Dengue Rescue, ASOC, de Betiades Trobades, Galgos en Familia, Galgos 112 Offizial und Fundación Damas und Vagabundos, die Amix Animales en Nochera und noch viele, viele, viele mehr. Ja, also diese Anstrengungen in den ersten Stunden waren lebenrettend.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir kennen ja bei solchen Umweltkatastrophen eingerichtete Spendenkonten. Dann ist es meist ein Spendenkonto, ja, wo die Menschen gesammelt hin überweisen können und spenden können. Das ist ja sinnvoll, möglichst nur eine oder wenige Spendenadressen zu haben, damit größere Summen gesammelt und kanalisiert weitergegeben werden können. Nun hast du ja gerade erzählt, dass ihr ja auch eine beachtliche Summe gesammelt habt. Könnt ihr sowas als Verein über euer Konto überhaupt gut bewältigen oder gibt es da Grenzen?
Zum Kanalisieren möchte ich nochmal sagen, die meisten Spendern ist es ja wichtig, dass ihre Spende dort ankommt, wo da die Hilfe genau gebraucht wird. Und insbesondere bei einer Umweltkatastrophe, bei einer Katastrophe, diesem Riesenausmaß wie in Spanien kommen Hilferufe auf allen Kanälen und das ist oft verwirrend für die Einzelnen. Viele kennen sich in dem Land nicht aus, sie kennen persönlich niemanden. Wo brauchen die Tiere am meisten Hilfe? Und da haben auch die Spender, die jetzt über unserem Verein gespendet haben, auch das Vertrauen in unsere Vereinsarbeit und in unser auch funktionierendes Netzwerk. Ja, es ist einfach, über unser Konto zu spenden, schnell, sicher. Die Spenden sind steuerlich absetzbar. Eine Spendenbegrenzung gibt's nicht, egal wie groß jetzt der Verein ist. Da wir unmittelbar und zielgerecht zu 100% die Spenden für die Katastrophenhilfe weiterleiten. Zielgerecht möchte ich noch mal ganz kurz erläutern. Viele wissen gar nicht, wohin, haben aber dann aus den Medien, aus den sozialen Medien, wie auch immer, oder aus ihrem Verein, von den Freunden gehört, ja, da war es doch besonders schlimm, da ist ein Tornado, ist sogar durch die Tierstation durchgerauscht und hat alles zerstört. Wir wollen, dass es Protektorium oder Bahn bekommt. Das ist zielgerecht. Also sie geben an, wo die Spende hin soll. Die Höhe spielt keine Rolle. Direkt geht es dann weiter. Transparenz, seriös. Wir bilden keine Rücklagen. Dahinter steckt eine arbeitsintensive Verwaltung nach dem Vereinsrecht. Und es hat uns wirklich einige schlaflose Nächte gekostet, weil dieses Volumen, dieses Ausmaß, damit haben wir auch natürlich nicht gerechnet bei unserem Aufruf. Doch nur indem wir eine Soforthilfe sofort greifend, weil ja, es hat ja sofort von und hinten an Wasser und Futter und Medikamenten gefehlt, konnten wir helfen, wo es am dringendsten gebraucht wurde. Und ich denke gerade auch, so ein kleinerer Verein wie wir sind, wenn du ein gut funktionierendes Netzwerk hast, kannst du direkter und schneller helfen als eine große Organisation. Weil die Großen, die müssen ja erstmal intern mit allen alles abklären. Und ich stehe ja allemal im ständigen Austausch mit unseren Aktivisten in den verschiedensten Ländern, weil wir sind ja ein Netzwerk, das ist Hauptbestandteil unserer Arbeit. Und damit konnte das sehr unbürokratisch durchgeführt werden, diese Soforthilfe-Spendenaktion.
Ja, super. Das ist ja auch wichtig, ne, dass sowas schnell auf die Beine gestellt werden kann, wenn die Aufmerksamkeit gerade wirklich auf einem hohen Level ist.
Genau.
Du bist dann selber nach Spanien gefahren?
Jawohl.
Wann war das und für wie lange?
Also die ersten Wochen habe ich ja nur in unserem Netzwerk ausschließlich telefoniert, organisiert und um Unterstützung gebeten. Wirklich eine Gruppenbesprechung nach der nächsten und ständig wuchs auch die Anzahl der betroffenen Tierheime wieder nach und nach erstmal alle Nachrichten auch im Ausland wie bei uns in Deutschland ankamen und ständig wuchs die Bereitschaft zur Solidarität der helfenden Menschen mit einem Herz für Tiere. Das war eine Mammutsaufgabe, das zu koordinieren. Und erst wie die Soforthilfe-Spendenaktion beendet war, das war dann ungefähr, ich meine, also ja, so Ende November, da waren unsere spanischen Tierschutzfreunde durch die anhaltende Hilfs- und Spendenbereitschaft schon gut organisiert, waren auch schon mit Hilfsgütern ausgerüstet, sodass mein Mann und ich gesagt haben, so jetzt steht ein Flug nichts mehr im Wege, wir haben alles durchorganisiert, jetzt gibt's hier erstmal nichts mehr zu organisieren, weil die Menschen vor Ort genug Unterstützung erfahren haben. Dann dürfen wir auch nicht vergessen, das möchte ich auch noch kurz erwähnen, in den ersten 14 Tagen waren ja die Straßen auch unbefahrbar in den Katastrophenregionen. Ja, die ja. Flughäfen waren gesperrt. Ende November, sowas, sind wir dann nach Spanien geflogen. Genau.
Wie hat sich für dich dann dort die Lage dargestellt? Konntest du direkt in die Katastrophenregionen fahren?
Also zu dem Zeitpunkt, da waren ja schon fast 3 Wochen vorbei, nach der Umwetterkatastrophe. Da hat man ja erstmal ganz deutlich gesehen, wie groß dieses Ausmaß der Zerstörung ist. Vor allem in dieser Zone Null, in der valencianischen Zone, blockierten ja immer noch Geröll und Autos die Straßen. Das sind auch die Bilder, die durch alle Medien gingen. Ja, diese unglaublich vielen Hunderttausende Autos. Die Straßenabschnitte, die Beschädigten, waren zwar größtenteils wieder befahrbar, doch zum Beispiel 5 Kilometer vor Valencia war dann nach 5 bis 7 Tagen schon das Militär da und die haben Straßenblockaden gemacht. So 5 Kilometer vor Valencia haben sie dann nur noch registrierte Helfer durchgelassen, ja, weil die haben ja sonst die Rettungskräfte blockiert. Das war so eine Flut an Helfenden, Ehrenamtlichen, die helfen wollten, dass sie eben keinen mehr durchgelassen haben, nur noch wenn du eine Lizenz hattest. Durch die Zusammenarbeit, die wir mit unseren spanischen Freunden hatten, hatten wir die Lizenz für Hilfstransporte. Doch es war von Anfang an auch die große Frage, machen Hilfsgüter und Sachspenden Sinn? Weil es kam immer wieder vor, du bist da mit deinem LKW da hingekommen und die haben gesagt, nein, weiter geht's nicht und haben dir den Laster oder dein Auto voller Hilfsgüter leergeräumt und haben es mitgenommen und du hast aber jetzt nicht gewusst, wo ging das hin? Das war nicht befriedigend für uns, weißt du, wo man gesagt hat, wo geht denn das hin? Du hast nie mehr eine Meldung bekommen, wo das hingegangen ist, weil es war ja auch zielgerechte Spenden, ja, wo wir genau wussten, die haben es schwer und dann haben wir nachgefragt, habt ihr die Sachen bekommen? Nee, also wir waren dann dankbar, dass durch die Zusammenarbeit mit den Behörden wir dann die Lizenz hatten, um dann die Hilfstransporte, die dann ja nach 2-3 Wochen möglich waren, in die schlimmsten Zonen zu bekommen. Also das ist ganz, ganz wichtig, Menschen vor Ort zu haben, mit großer Ortskunde und mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Was aber auf jeden Fall mir immer noch furchtbar in Erinnerung ist, sind die Regionen mit dem kontaminierten Schlamm. Dieser modrig stinkende, völlig ekelhafte Schlamm. Man kann ja immer noch nachlesen, dass es mindestens noch 30 von der Flut betroffenen Gemeinden gibt, wo die Kanalisation schwer beschädigt ist durch diesen tonnenweißen Schlamm. Diese Abwassernetzsorgen werden auch noch die Gemeinden in aller Zukunft noch vor große Herausforderungen stellen, weil teilweise gab es zu dem Zeitpunkt Mitte, Ende November immer noch kein Leitungswasser und kein Strom. Auch wenn Leitungswasser war, hat man aber davon abgeraten, es zu trinken und zu verwenden. Und man musste Wasser kaufen. Egal, wo wir hingekommen sind, die Gefahr von Infektionskrankheiten war enorm und das haben uns auch die vielen Mitarbeiter in den betroffenen Tierheimen immer wieder sofort als erstes berichtet. Mensch, die Hunde, die haben das faulige Wasser getrunken und jetzt haben sie Magen-Darm-Sepsis, manche haben Lungenentzündungen, weil sie zu lange in diesem nassen Schlamm standen. Man muss sich ja mal vorstellen, ob schon mal jemand nassen Schlamm probiert hat, mit der Schaufel wegzuschaufeln, wie schwer das ist und bitte wohin mit den ganzen Tonnen. Und sie haben wirklich gesagt, sie brauchen gerade für diese Erkrankungen jetzt noch zusätzlich Medikamente. Und es waren über 18 Stationen, die gebeten haben um Metronidazol oder Meloxicam, Alprolidol, Phendimetazol. Ach, es war wirklich fürchterlich. Es war wirklich fürchterlich. Was positiv war, die unendliche hohe Hilfsbereitschaft. Da ist der Mensch zusammengerutscht, egal woher. Überall waren Aufräumungs- und Aufbauarbeiten im vollen Gange und diese Bilder gingen ja auch um die Welt.
Das war wirklich eine tolle Welle der Solidarität. Was hast du in deiner Zeit in Spanien konkret gemacht?
Ja, da muss ich ganz deutlich sagen, organisatorisch lief ja alles gut, ja. Es war ja alles schon vorbereitet. Wir sind zu unseren Vereinsfreunden, zu den Mitgliedern, zu den Menschen, die sich ehrenamtlich und mit helfender Hand seit Wochen schon vor Ort für die Tiere und Menschen eingesetzt haben. Das war unser Anliegen, ja. Sie haben Leben gerettet, sie haben viel Leid gesehen und arbeiten immer weiter. Ich meine, was ist das? Das ist doch irre, oder? Und unser Besuch lag wirklich nur die Menschlichkeit zugrunde. Die Wertschätzung all jener, die jeden Tag ehrenamtlich alles für die Tiere tun. Egal wie selbst sie betroffen sind, haben sie jeden Tag und jede Minute fast rund um die Uhr alles gegeben. Und wir hatten wirklich in dieser schweren Zeit das Bedürfnis, einfach zu zeigen, dass wir sie sehen, füreinander da sind und sich in den Arm zu nehmen. Und viele vergessen auch immer oft, dass all das Herzblut, was Menschen, die betroffen sind oder die Tierretter überhaupt in all den Ländern, dass das nicht selbstverständlich ist. Und das haben wir eigentlich konkret gemacht.
Auf eurer Webseite vom Windhund-Netzwerk steht, dass ihr zusammen mit euren Partnern vor Ort dauerhafte Notfallzentren für betroffene Tierheime aufgebaut habt. Was heißt das konkret und wie hast du die verschiedenen Akteure zusammengebracht?
Ganz am Anfang habe ich ein Rundschreiben aufgesetzt, um in unserem Netzwerk Gleichgesinnte zu finden, die helfen wollen. Und die Resonanz war riesig. Da kommen mir jetzt noch die Tränen, wie wir da alle zusammengerückt sind. Als Organisatoren richteten wir eine Katastrophenhilfegruppe per WhatsApp ein, weil es war ganz wichtig, dass wir alle die gleichen Informationen haben, immer auf dem aktuellen Stand stehen. Der schnelle, unkomplizierte, unbürokratische Informationsaustausch war essentiell. Es gab ständig Neuigkeiten in den betroffenen Regionen, von den betroffenen Tieren. Es war wirklich ein nervenaufreibender Job rund um die Uhr. Da möchte ich nochmal echt Danke sagen für so viele Menschen, die miteinander wirklich helfen wollten. Und unser gemeinsames Tun und großes Mitgefühl hat uns ja alle verbunden. Und die dauerhaften Notfallzentren. Jetzt haben wir in wochenlanger Arbeit und es ging noch wesentlich länger. Die war ja jetzt nicht im November drum oder im Dezember, sondern die Solidaritätshilfe bleibt ja weiterhin bestehen. Und mit 3 Organisationen, das ist GALGOS 112 offiziell, Esther und Nicole Krusch, die sind in Girona, die sind nicht betroffen, aber die haben ein Netzwerk mit Behörden, Tierschutzbeauftragten und sind auch hauptberuflich als Tierschutzbeauftragte auch für die Region Valencia zuständig. Die waren eine ganz große Hilfe mit ihrem Netzwerk für das Management in der Logistik. Amics del Animals de la Nocera in Lleida waren direkt an der Grenze von der venezianischen Zone. Da hatten wir natürlich alle großen Hundefutterspenden oder auch Katzenfutterspenden. Wir haben wirklich einige Tonnen Futter gespendet bekommen, Großspende von Firmen, die dank der Logistik, möchte ich auch nochmal betonen, dank der Logistik von Veto. Ich habe die damals angerufen, habe gesagt, mein Gott, jetzt habe ich es geschafft, so viel Tonnen Futter gespendet zu bekommen für die Tierheime vor Ort. Helft mir doch bitte, das hinzubringen. Wie macht ihr das? Könnt ihr da helfen? Und sie haben sich sofort bereit erklärt und haben in LKWs das Futter übernommen und vor Ort hingebracht. Und diese Ausgabestelle ist eben in Lleida. Dann haben wir noch Fundación Damas und Vagabundos, das Best Paris und Miriam Balvé in Barcelona. Und die haben sich quasi um die ganzen Hilfsgüter und Sachspenden gekümmert, die von vielen Spendern und Förderern über uns eingegangen sind. Die haben alles in Barcelona koordiniert. Und aufgrund der Ortskundigkeit in dem Netzwerk war es ja ein Netzwerk im Windhund-Netzwerk, ein besonderes Netzwerk von Ehrenamtlichen, die es leisten können, die kurz- und mittelfristige Hilfe in der Tierrettung. In solchen extremen Fällen. Warum sollte man so eine Besonderheit aufgeben? Zum einen brauchen sie ja noch Hilfe. Und obwohl diese Menschen selbst unermüdlich im Tierschutzeinsatz sind, selbst viele Tiere zu versorgen haben, haben selbst auch Tierstationen, viele Hunde auf Pflegestelle und haben auch unglaublich viele Hunde aufgenommen aus den Katastrophengebieten. Glauben Sie, wie wir als Verein, dass man nur im Kollektiv im Tierschutz vorankommen? Und deswegen bleiben dauerhaft diese 3 Zentren.
Ja, toll, ganz toll. Wie ist der aktuelle Stand jetzt im März 2025? Du hast es schon ein bisschen angerissen, auch gesagt, dass jetzt natürlich auch weitergehend Hilfen benötigt werden. Aber hast du jetzt ganz aktuelle Infos?
Um einen kleinen Einblick zu geben, der Wiederaufbau mancher Tierheime ist immer noch nicht abgeschlossen. Es fehlen Baumaterialien, vor allem auch ehrenamtliche Arbeitskräfte. Dann kommt noch die Bürokratie dazu. Wir hören das ja auch immer noch nach 5 Jahren aus dem Ahrtal in Deutschland, ja, wo eine Region betroffen war. Hier sind es über 70 Gemeinden und die Bürokratie macht es den Betroffenen nicht leicht, um zügig die Baugenehmigungen zu bekommen und. Dazu kommt noch, die Spendenbereitschaft ist ab dem Punkt eingebrochen, wo die Medien nicht mehr darüber berichtet haben. Für einige Tierstationen ist es dann unmöglich, den Wiederaufbau zu finanzieren und abzuschließen, weil zu den täglichen Kosten, die in einem Tierheim anfallen, das ist eigentlich nicht möglich. Und auch vom aktuellen Stand möchte ich sagen, für viele hat sich die Situation ja nicht verbessert, weil sie nach wie vor in der Gefahrenzone sind, wenn es Starkregen gibt. Also das heißt, die leben in Angst und Bange, ob das Wasser abfließt bei jedem Regen, weil immer noch in über 30 Gemeinden ein großes Problem mit dem Abwassernetz besteht. Meiner Meinung nach wird das alles noch Jahre dauern, Die Probleme sind überhaupt noch nicht gelöst. Es ist auch jetzt noch nichts in Planung. Daher denke ich, dass das noch Jahre dauern wird, bis alle Spuren beseitigt sind. Und was den kontaminierten Boden betrifft, denke ich, dass es eine Jahrhundertaufgabe ist. Trotzdem möchte ich auch sagen zur aktuellen Lage, auch wenn nicht alles wieder aufgebaut ist und es wirklich noch an vielen Ecken vorn und hinten fehlt, die Refugius, den ihr Alltag läuft in den Rettungsstationen weiter. Das ist unglaublich, was die wirklich da leisten, Tag und Tag, weil die Rettung der Jagd, Diensthunde, überhaupt der Tiere von der Straße, geht ja dennoch parallel weiter. Daher finde ich das auf jeden Fall wichtig, dass wir unsere Solidarität weiter zeigen.
Nun fällt ja auch noch in diese Wiederaufbauphase und Aufräumphase das Ende der Jagdsaison Anfang Richtig. Februar. Das heißt, dass da ja noch obendrauf einfach viel mehr Hunde in die Tierheime üblicherweise gespült werden, als das über den Rest des Jahres ist. Also das kam dann ja unglücklich noch dazu.
Ja. Ja, und man darf nicht vergessen, Tierheime wie Modebran war ja so betroffen. Die hatten zu dem Zeitpunkt 465 Hunde, wo der Tornado durchgeschossen ist, ja. Und der hat dann Teile völlig zerstört, Wassermassen, dann diese Zerstörung, dieser Lärm. Viele Hunde sind auch geflüchtet, weil dann die Zäune standen ja nicht mehr, es war ja zerstört. Die, die überlebt haben, waren verstreut in alle Winde. Es kamen wirklich, die Leute haben sich durchgearbeitet, haben mitgeholfen, die Hunde einzusammeln und haben sich bereit erklärt, die Hunde erstmal, bis man überhaupt wieder den Plan hat, ja, es ist, man ist ja extrem überfordert, es ist eine unglaublich dramatisierte Stresssituation und die Helfer haben gesagt, oh, ich nehme den Hund mit, ich lasse ihn erstmal bei mir, ja. Herausforderungen, die man normalerweise gar nicht kennt, weil Hunderte von Hunden von einem Moment zum anderen Pflegestellen zu finden oder ein Adoptionsverfahren war ja gar nicht möglich, da einzuleiten, ja. Das ist ja unmöglich. Und dann noch war ja schon die großen Wettbewerbe des Königlichen Jagdverbands voll im Gange und die Aussortierung der Jagdhunde aus diesen Wettbewerben liefen ja schon, weil das Ende der Jagdsaison stand bevor. Und ja, wir wissen ja, wie viele Tausende von Hunden da verlassen werden und abgegeben werden. Eine wahnsinnige Belastung für diese armen Menschen. Wahnsinnige Belastung.
Ja. Kannst du einen Ausblick geben, was weiterhin benötigt wird an Hilfe, an Spenden, Gelder, Sachspenden? Ist es jetzt möglich, auch als Volontäre hinzufahren und beim Wiederaufbau zu helfen? Also jetzt hinzufahren im Sinne von aus Deutschland, von Deutschland aus?
Unbedingt. Jede Hand ist hilfreich. Vor allem natürlich auch Handwerker. Ja, das ist das größte Gut, wenn man seine Fähigkeiten spenden und schenken kann, seine Zeit. Es fehlen überall Handwerker, gerade in den Hauptkatastrophengebieten wie in der venezianischen Zone. Aber auch jede Station, die betroffen ist, hat immer noch Ecken und Bereiche, wo wirklich Handwerker sehr, sehr wertvoll sind. Und natürlich jeder Euro bringt den Wiederaufbau voran und verbessert damit die Lebensqualität der Tiere. Hilfsgüter wie Futter, Spenden, Sachspenden, Medikamente werden sowieso das ganze Jahr über gebraucht. Natürlich haben viele wieder bei Null anfangen müssen. Da lohnt es sich auch immer direkt die Vereine nochmal nachzufragen. Manche haben schon ihre Lager voll, manche aber nicht. Da fehlt es immer noch an Decken und Mäntel. Pflegestellen werden überall benötigt, nach wie vor, weil ja auch die Flut vom Ende der Jagdsaison immens ist. Doch wir dürfen auch nicht vergessen, dieses gute Wort und Mitgefühl für diese Menschen, die ehrenamtlich arbeiten, weil das Leben seit Dana ist nicht einfacher geworden. Es sind überall traumatisierte Menschen und Tiere. Die mentale Aufarbeitung ist ja bei Weitem nicht abgeschlossen. Ich merke ja selbst, wie mich jetzt allein dieses Gespräch wieder so sehr auffühlt. Und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie man Traumata in diesem Ausmaß überhaupt jemals aufarbeiten kann. Auch wenn es für uns als Nicht-Betroffene schon, Mensch, das ist ja jetzt schon ein paar Monate her, es ist eine Umweltkatastrophe, wir dürfen sie nicht vergessen. Und viele Menschen und Tiere mussten sehr viel Leid ertragen und haben Schreckliches erlebt, Verluste erlitten. Viele Tierretter haben ihre Existenzen verloren, ja auch privat. Und das berührt mich natürlich weiterhin zutiefst und daher wird auch unsere Solidarität als Verein nicht schwinden. Über jede Wertschätzung für die spanischen Tierretter, ob das Spenden sind oder in ihrer Hilfskraft oder vielleicht auch mal das gute Wort, würde ich mich echt freuen und kann es auch nur ans Herz legen. Die Not hört ja nicht auf und die Zeit bleibt nicht stehen durch eine Katastrophe. Alles andere geht ja weiter. Deswegen hatten die ja auch nie Zeit, mal durchzuatmen. Nie. Und deswegen habe ich auch so, so viel Verständnis. Ich denke, dass diese mentale Aufarbeitung, ja, das weiß ich nicht, ob man das überhaupt jemals kann. Es wird immer ein Teil der Tränen sein, tief in einem drin.
Ja.
Ich finde es gut, dass du es nochmal machst, den Podcast, weil, ja. Ja. Es ist ja aus den Augen, aus den Sinn. Die genau. Themen sind riesig in der Menschheit, ne? Es wird so schnell über die Menschen geurteilt, als wäre das gar nicht gewesen. Ne? Sie machen alle gute Arbeit, auch wenn es manchmal nicht nach unserem Gusto geht. Die Arbeit, die jeder leistet, ist gigantisch.
Danke an Tina, Gugu und Nina, dass ihr mir eure Eindrücke geschildert habt. Die Naturkatastrophe Dana vom Oktober 2024 wird Spanien noch sehr lange beschäftigen. Die Schäden sind heute, im März 2025, noch immer nicht vollständig beseitigt. Der Wiederaufbau ist noch lange nicht abgeschlossen. Und in dem Bereich, der uns im Podcast vordergründig beschäftigt, wird ein Wiederaufbau an vielen Stellen gar nicht möglich sein. Wie viele kleine, privat geführte Tierheime, Notunterkünfte oder Auffangstationen wurden komplett zerstört? Für sie bedeutet diese Naturkatastrophe das Aus. Wir wissen heute, auch aus den Erfahrungen der Jahrhundertflut an Elbe und Donau von 2002 und der Katastrophe im Ahrtal von 2021, dass die Schäden durch die Wassermassen allein schon verheerend sind. Doch dass ein weit schlimmeres Übel wartet, wenn das Wasser abgeflossen ist. Der Schlamm. Kontaminierter, giftiger Schlamm. Alles, was damit in Berührung gekommen ist, wird unbrauchbar. Für die betroffenen Tierheime in Spanien heißt das, Futtermittel, Medikamente, Decken, Möbel, alles muss entsorgt werden. Und die Belastung hält Jahre an. Die Helfenden setzen sich hohen gesundheitlichen Risiken aus, wenn sie den Schlamm beseitigen. Ich habe die Flutkatastrophe von 2002 in meiner Heimatstadt Dresden miterlebt. Das war beängstigend. Auch wenn weder das Leben meiner Familie noch unser Zuhause ernsthaft bedroht waren. Aber unser Viertel wurde evakuiert, der Strom wurde abgestellt und zumindest für unser Zuhause war es knapp. Zum Glück ist dann nur der Keller mit Grundwasser vollgelaufen. Wir haben danach tagelang mit Saubermachen verbracht, bei Freunden und Bekannten geholfen und vor allem Schlamm beseitigt. In dieser Zeit waren Zusammenhalt und Solidarität sehr stark. Denke ich daran zurück, bekomme ich ein vages Gefühl davon, wie es den Menschen letzten Herbst in Spanien ergangen sein muss. Auch in Spanien waren Hilfsbereitschaft und Solidarität enorm hoch. Und ja, es ist auch normal, dass die Aufmerksamkeit für eine Katastrophe nachlässt, wenn die Berichterstattung nachlässt. Doch die Not ist nicht weg. Nach wie vor wird Hilfe benötigt. Nach wie vor sind die betroffenen Tierheime auf Geldspenden, Sachspenden und tatkräftige Unterstützung vor Ort angewiesen. Bitte helft, wenn ihr könnt. Informiert euch bei den Vereinen, die euch am Herzen liegen. Informationen erhaltet ihr auch beim Windhund-Netzwerk oder anderen deutschen Vereinen. Auch wenn sich die Unwetter verzogen haben, die Naturkatastrophe Dana wirkt noch lange nach und es wird noch lange Hilfe gebraucht. Schaut mal auf Instagram bei Jaspers Abenteuer vorbei. Dort zeigt meine Frau Anja das wilde Leben unseres Spaniers in Brandenburg und wo er sich sonst so mit uns rumtreibt. Und Podenka Lotta ist auch mit von der Partie. Wenn ihr Jaspers Podcast eingebt, findet ihr die Instagram-Seite zu diesem Podcast. Unter dem Post zu dieser Folge könnt ihr mir gerne einen Kommentar dalassen. Wenn ihr Fragen zu Galgos, zur Situation der Jagdhunde in Spanien oder allgemein zum Podcast habt, schreibt mir eine E-Mail an podcast@kriton.de. Alle Links und Quellenangaben findet ihr wie immer in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge. Hasta la próxima.